Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Ich habe mir unter der Woche die Nacht um die Ohren geschlagen und mir das TV-Duell in den USA zwischen Donald Trump und Kamala Harris angeschaut. Mit Popcorn und Cola. Und habe darüber auch ein YouTube-Video gemacht, ein YouTube-Live am nächsten Abend, das sich auch inzwischen über 500 Leute schon angeschaut haben. Vielen Dank dafür, für das Interesse. Heute in der Folge möchte ich ganz gerne allgemein die Rhetorik im US-Wahlkampf nochmal genauer betrachten, einfach weil man daraus auch viel für die eigene Rhetorik durchaus lernen kann und weil es weltweit, glaube ich, nichts gibt, in dem Rhetorik so wichtig ist wie in diesem US-Wahlkampf. Also der deutsche Wahlkampf ist insgesamt trotz aller Verwerfungen der letzten Jahre immer noch viel argumentbasierter, viel inhaltsbasierter, als das in den USA tatsächlich der Fall ist. Dort zieht Rhetorik noch, dort ziehen klare, simple Messages wie Yes, we can make America great again. Oder jetzt, wie heißt es bei Harris, wir gehen nicht zurück, we won't go back, oder wie es genau heißt, ihr Slogan jetzt. Also, das ist der US-Wahlkampf mit sehr, sehr viel Rhetorik und ich habe heute in dieser Folge lebendige Rhetorik 5 Beobachtungen dazu. Vorher noch ganz kurz die ganz kleine Werbung in eigener Sache. Es geht jetzt, wenn du diese Folge relativ aktuell nach Veröffentlichung hörst, aufs Jahresende schon zu. Ja, die Lebkuchen stehen schon im Regal im Supermarkt. Wenn du dieses Jahr noch ein Coaching oder Rhetoriktraining buchen möchtest bei mir, weil du zum Beispiel in deiner Firma, Organisation noch Budget übrig hast oder was auch immer, oder persönliches Coaching-Budget, wäre es ganz gut, wenn du zeitnah einen Termin mal mit mir ausmachst. Einfach weil, ja, irgendwann sind halt meine Termine für dieses Jahr auch belegt. Genau. Deswegen kleiner Reminder, wenn du dieses Jahr noch was vorhast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mich zu kontaktieren. So, jetzt aber rein ins heutige Thema. 5 Beobachtungen zur Rhetorik im US-Wahlkampf habe ich für dich. Fangen wir gleich mal an mit erstens. Harris, Kamala Harris, seit sie Kandidatin ist, das ist sie ja geworden, weil das TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump so furchtbar lief für Joe Biden, weil er eben, obwohl er ja sehr gute Themen eigentlich hat, er hat sehr viel geschafft, die USA stehen insgesamt wirtschaftlich sehr gut da. Man könnte also so rein von der Faktenlage her sagen, hey, super Sache, aber er wirkte eben sehr müde, sehr tatterig, sehr alt, selbst gegen Donald Trump. Und ja, das hat ihn, die mangelnde Rhetorik, die mangelnde Überzeugungskraft, hat ihn trotz guter Arbeit seine Kandidatur gekostet. Kamala Harris dagegen ist sehr dynamisch aufgetreten. Ganz ehrlich, ich habe zwar nicht viel von ihr in den Jahren ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin gesehen, aber so dynamisch wie jetzt zum Schluss kam sie mir eigentlich nie vor. Und sie nutzt vor allem auch, das finde ich sehr spannend, sehr moderne Kommunikationswege. Also TikToks, Memes, man sieht manchmal Ausschnitte von ihr, wo sie mit Leuten wirklich tanzt und so weiter. Also sie gibt sich sehr modern, sehr menschennah. Und sie macht auch so Reaction-Videos oder halt so Live-Videos, also du weißt, dass es gefaked sein muss. Und trotzdem wirkt es irgendwie. Also zum Beispiel, als sie Tim Walz nominiert hat, sieht man erst sie, wie sie das Telefon in die Hand nimmt und wählt und dann plötzlich Schnitt auf Tim Walz, der völlig überrascht den Hörer abnimmt und von Kamala Harris tatsächlich jetzt erst erfährt, oh, ich werde Vizepräsident, oh, ja klar, das mache ich doch sehr gerne. Und du weißt, dass das gefaked ist und trotzdem wirkt's irgendwie auf einen, weil natürlich hat niemand zufällig die beiden in dem Augenblick gefilmt und hinterher hat man es einfach zusammengeschnitten, weil man sich nachträglich dachte, oh, eine tolle Idee. Nein, das hat man schon ganz klar natürlich so geplant und natürlich war da schon alles. Das heißt, an sich verkaufen die da ihre eigene Wählerschaft auch so ein bisschen für doof, weil du weißt ja ganz genau, so wie das Video es zeigt, von wegen, das sind jetzt die Live-Bilder, kann's nicht gewesen sein. Und trotzdem wirkt das Ganze sehr authentisch und sehr sympathisch. Und deswegen, ja, wirkt es auch trotzdem, obwohl man tief in sich drin weiß, dass es so nicht passiert. Das ist also sehr moderne Kommunikation, die auch sehr nah an den jungen WählerInnen dran ist. Und das finde ich sehr spannend, weil ich denke, Harris weiß, das ist ihre Zielgruppe. Und das ist wieder ein Thema in der Rhetorik, was ich auch so häufig anspreche. Kenne deine Zielgruppe und erreiche speziell deine Zielgruppe. Harris weiß, dass ihre Chancen bei jungen Menschen einfach deutlich höher sind, das zeigen auch alle Umfragen, dass sie gerade durch ihren Altersvorsprung, also dass sie jünger ist, eklatant jünger, obwohl sie auch schon 59 ist, ist das trotzdem im Vergleich zu Joe Biden und Donald Trump ein Jungspund, ja, oder eine Jungspündin, wie immer man jetzt Jungspund gendern möchte. Und das nutzt sie. Sie stellt sich als modern und jugendlich, in Anführungszeichen nicht zu jugendlich, aber eben als jünger, als moderner dar. Man spricht auch oft gern davon, dass sie eine andere Generation vertritt. Und ich glaube, das funktioniert gerade mit diesen modernen Kommunikationsmitteln, die sie dafür auch nutzt, weil sie damit genau die Zielgruppe erreicht, die sie auch erreichen möchte. Punkt 2. Ich sprach gerade schon Tim Walz an, den sie sich als Running Mate geholt hat, als Vizepräsidentschaftskandidaten. Und ich muss sagen, ich hatte vorher von ihm nicht so furchtbar viel gehört und bin jetzt sehr begeistert. Denn er ergänzt vor allem Kamala Harris wunderbar. Kamala Harris, die ja auch durchaus ja schon sachlicher ist. Also sie lächelt viel und so weiter, das ist alles sehr gut. Aber sie ist trotzdem in ihrer Argumentationsweise sehr sachlich. Sie zählt auf, was sie bisher mit Joe Biden erreicht hat. Sie zählt auf, was sie zukünftig machen will und warum das wichtig ist. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Aber es ist halt jetzt nichts, was dich so richtig emotional abholt. Und da ist halt Tim Walz genau das Gegenteil. Das ist so wirklich dieser nette Onkeltyp. Unfassbar bodenständig, Lehrer, Footballcoach und so weiter, der wirklich ganz einfache, klare Botschaften setzt, klare Bilder bringt, der schöne Metaphern erzählt, der Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt, der Football-Vergleiche bringt, die für Amerikaner eben das sind, was für uns so Fußball-Metaphern sind. Also das funktioniert wunderbar. Er kommt da unglaublich sympathisch und nett. Ja, einfach rüber. Aber er schafft es eben auch, sehr harte Angriffe zu setzen. Also zum Beispiel hat er jetzt vor kurzem erst wieder eine Textzeile von Taylor Swift aufgegriffen und nannte Trump tatsächlich »The Smallest Man«. Also er haut schon manchmal einen raus, auch gegen J.D. Vance und so weiter, dieses ganze Katzenlady-Thema. Walz ist durchaus in der Lage, hart auszuteilen. Und das ist ja auch sein Job. Denn Kamala Harris als amtierende Vizepräsidentin und gewünscht aus ihrer Sicht zukünftige Präsidentin muss natürlich immer ein bisschen staatstragend agieren. Der Vizepräsidentschaftskandidat dagegen kann die Attacke reiten. Und das macht Walz durchaus und schafft es trotzdem, dass er dabei sympathisch bleibt. Weil gerade wenn jemand so richtig hart austeilt, das ist ja oft so, dass man schon drüber lacht und es cool findet, gerade wenn es der eigenen Meinung entspricht, aber trotzdem vielleicht die Person, die so richtig hart austeilt, jetzt nicht übermäßig sympathisch findet. Also nehmen wir hier in Deutschland zum Beispiel mal jemanden wie Jan Böhmermann. Ja, viele lachen über seine Witze und trotzdem, wenn man eine Umfrage machen würde, wie viele Leute finden Jan Böhmermann wirklich sympathisch? Vom Menschlichen her, wäre das sicherlich eine interessante Umfrage, glaube ich. Und Tim Walz schafft es eben, sehr hart auszuteilen und dabei trotzdem so richtig sympathisch zu wirken. Und das ist eine Kunst, die man eben gar nicht so einfach erklären kann. Es ist das Gesamtpaket, das er rüberbringt, auch mit seiner ganzen Geschichte. Das lässt sich jetzt nicht mit einem Patentrezept imitieren, dass ich dir sage, wenn du auch richtig hart austeilen möchtest und trotzdem sympathisch wirken, dann mach erstens, zweitens, drittens. Sondern Tim Walz ist wirklich ein Phänomen, rhetorisch gesehen, muss ich sagen, ich würde sehr gerne von ihm noch manches lernen. Weil er wirklich sowas von gut ist rhetorisch. Hatte ihn echt nicht auf dem Schirm, weil US-Politik kriege ich halt auch nur am Rande sonst immer mit und nur die großen Schlagzeilen und er ist ja Gouverneur, von daher, das ist so die untere Ebene, die man eher selten mitbekommt und ja, ich bin unfassbar begeistert von seiner Rhetorik. Inhaltlich keine Ahnung, wo er genau steht, angeblich eher links bei den Demokraten, merkt man jetzt gerade nicht so viel davon, trotzdem rhetorisch absolut genial, schaut euch gerne Sachen von Tim Walz an. Wenn er irgendwo Reden hält, findet man auf YouTube viel. Brillant, da kann man viel draus mitnehmen. Drittens, Donald Trump hat sich rhetorisch auf die neue Herausforderin überhaupt nicht eingestellt. Also tatsächlich habe ich vor kurzem ein Video gesehen im Internet, da hat man seine Sprüche über Joe Biden und die über Kamala Harris nebeneinander gestellt und nacheinander abspielen lassen, was er da gesagt hat bei seinen Rallyes, bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Und es waren eins zu eins dieselben Phrasen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der Donald Trump zum Verhängnis werden könnte, dass er sich offenbar rhetorisch so gut wie gar nicht auf seine neue Herausforderin eingestellt hat. Das heißt, er weiß gar nicht, wie er jetzt damit umgehen soll, dass er jetzt eine jüngere Kandidatin hat, als er es ist, dass es eine Frau ist, dazu noch eine schwarze Frau. Er hatte ja schon einige Male so ein bisschen geschlingert und plötzlich ist sie schwarz und was er da alles so für seltsame Dinge erzählt hat. Also Donald Trump hat auch beim TV-Duell noch nicht wirklich so viele Ansätze gefunden, um Kamala Harris anzugreifen, wie er es bei Joe Biden hatte. Auf Joe Biden hatte er sich schon eingeschossen. Er hat vieles recycelt, was er schon 2020 angebracht hat. Sleepy Joe und was da alles war. Und jetzt plötzlich hat er eine neue Herausforderin und er kommt damit offenbar überhaupt nicht zurecht, bleibt bei seinen alten Phrasen und derselben alten Strategie. Und man darf gespannt sein, ob das sich nicht sehr schnell abnutzt, wenn es nicht mehr wirklich hundertprozentig zum Gegner passt. Andersherum haben Harris und Walz, und das ist Punkt 4 meiner Analyse, eine unglaublich geniale Strategie gefunden, um mit den ganzen Vorwürfen, die Trump so ausschüttet, umzugehen. Er behauptet ja alle möglichen Dinge. Er hat auch so das Pauschalurteil gefällt, Joe Biden sei der schlechteste Präsident aller Zeiten und Kamala Harris die schlechteste Vizepräsidentin, die es jemals gegeben hat. Und er behauptet immer alles Mögliche, wirft ihnen alles Mögliche vor. Und darauf haben sich ja die Demokraten lange Zeit gerechtfertigt. Du weißt, habe ich jetzt auch schon mehrmals in diesem Podcast immer wieder erwähnt, rechtfertige dich niemals, ist so ein Grundsatz, den ich habe. Und genau das haben die Demokraten jetzt tatsächlich umgesetzt. Sie haben es geschafft und wenn ich es richtig mitbekommen habe, stammt das sogar auch von Tim Walz, den ich schon so hervorgehoben habe, dass jetzt einfach alles Mögliche, was die Republikaner so abladen, mit weird labeln. Also weird heißt so, ja, verrückt, durchgeknallt, seltsam, könnte man vielleicht auch sagen. Und wenn jetzt jemand irgendeine seltsame Aussage macht, irgendwas behauptet, so gerade aktuell in Springfield fressen die Migranten Hunde und Katzen der US-Amerikaner, dann sagen die nur noch so weird. Und rechtfertigen es gar nicht. Sie sagen gar nicht, nein, das stimmt nicht. Die Gemeinde Springfield hat ganz klar ein Statement veröffentlicht. Das ist alles gar nicht so wie behauptet. Sie gehen da nicht mehr mit Zahlen, Daten, Fakten drauf ein, sondern sie sagen nur noch, okay, that's weird. Und das ist eine geniale Strategie, weil mit einer Rechtfertigung erreichst du eh überhaupt nichts. Und das hat auch Kamala Harris in der TV-Debatte wunderbar umgesetzt. Und zwar nonverbal. Ich habe das in meinem YouTube Live ja schon erzählt, nämlich, dass die Regeln ja so waren, wer spricht, spricht und die andere Person hat auch das Mikro abgedreht, damit man nichts zwischenrufen kann. Sehr sinnvoll bei so einer Debatte. Und Harris hat das wunderbar ausgenutzt, da einen Weg gefunden, eine Lücke sozusagen, denn sie hat alles, was Trump gesagt hat, also wirklich alles, nonverbal über ihre Mimik kommentiert. Und man hat ihre Mimik sehr häufig angesehen, dass sie manchmal belustigt war, manchmal wirklich so überrascht oder auch so fremdschammäßig. Also sie hat dieses weird ganz wunderbar nonverbal ausgedrückt. Teilweise hat sie so getan, also dass sie sich wirklich von Trump entertainen lässt. Vielleicht war sie auch wirklich entertained auf eine gewisse Art und Weise. Manchmal hat sie so total verwirrt geschaut, so oder das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Und manchmal hat sie auch einfach wirklich gelacht. Und ihn sozusagen ausgelacht und damit dieses weird, nonverbal in der TV-Debatte wirklich komplett durchgezogen. Über die kompletten 90 Minuten. Und das war sehr clever. Weil statt sich zu rechtfertigen und alles immer wieder dieselben Argumente vorzubringen, die schon jeder gehört hat, ist dieses weird unglaublich stark. So simpel kann es manchmal sein, sich verbal zu verteidigen. Fünftens. Dennoch, trotz allem, was ich jetzt gesagt habe und es aus unserer Sicht hier vielleicht über dem Teich tatsächlich so ist, dass ja vieles für Harris spricht. Das sehen zumindest die meisten Leute, glaube ich, laut Umfragen hier in Deutschland so. Ist dennoch alles super, super knapp. Also Kamala Harris liegt nur ganz, ganz kurz, also wirklich nur wenige Prozentpünktchen vor Trump und je nach den Staaten, das ist ja in den USA immer so mit dieser Wahlmännern und Wahlfrauen, so ein, dieses System, dass es dann letztendlich nur auf ein paar Bundesstaaten ankommt. Also in Texas kann Trump wirklich erzählen, was er möchte, sie werden ihn wählen und Harris braucht gar nichts zu machen, damit sie Kalifornien gewinnt. Das ist einfach so. Und auch bei Tim Walz und J.D. Vance, den Vizepräsidentschaftskandidaten, ist es tatsächlich so, dass die gerade mal, obwohl Walz hier bei uns so wahrgenommen wird, so als hey, super, super Rhetoriker, super sympathischer Mensch und J.D. Vance, der ist wirklich weird. Und trotzdem trennen die beiden in Umfragen in den USA gerade mal 3 Prozentpunkte. Und woran liegt das, naja, weil es unglaublich schwer ist, die jeweils andere Seite irgendwie zu erreichen. Das sind wirklich Fronten, Bubbles, riesige Bubbles, da geht nichts dazwischen. Und das macht's so unglaublich schwer. Also wo sind die Grenzen der Rhetorik? Die Grenzen deiner Rhetorik sind natürlich da. Es ist wirklich gar nicht mehr richtig möglich, gewisse Menschen zu erreichen, die wiederum von anderen erreicht werden. Und das erleben wir hier in Deutschland auch. Also wenn jemand für die AfD ist, ist er für andere Argumente gar nicht mehr zugänglich und umgekehrt könnte die AfD auch absolut nichts tun, um einen liberalen Menschen irgendwie für sich einzunehmen. Und das sind wirklich Fronten, die da entstehen und die auch plötzlich von Rhetorik nicht mehr überbrückt werden können. Das heißt auch, dieses TV-Duell in den USA, der ganze Wahlkampf, diese ganzen Rallies, die da stattfinden, die konzentrieren sich ja jetzt schon auf diese sogenannten Swing States. Das heißt, es gibt einige wenige Staaten, die noch unentschlossen sind und in denen sich die US-Wahl dann entscheiden wird. Wer da die Nase vorn hat, vielleicht nur um 1%, vielleicht sogar nur 0,1%, gewinnt dann alles. The winner takes it all. Alle Stimmen dieses Staates bekommt dann die Person, die eben vielleicht nur 0,1% Vorsprung hat. Und das sind die einzigen, um die es noch wirklich geht. Alles andere ist schon fest. Da gibt es so viele Menschen, die kannst du nicht mit Rhetorik mehr erreichen oder auch nicht mit Argumenten, auch nicht mit Werbung. Die sind in ihrer Meinung einfach festgefasst. Und entscheidend tun dann die Menschen, die sozusagen in ihrem Denken und in ihrer Entscheidung flexibel sind und sich wirklich erst kurzfristig entscheiden. Und das ist ja auch die Spieltheorie. Also, dass diejenigen die meiste informelle Macht besitzen, die sozusagen die meiste Unsicherheit in ein System bringen. Und das sind tatsächlich die unentschlossenen WählerInnen. Und da darf man gespannt sein, wer die mehr überzeugen kann mit seiner jeweiligen Rhetorik. Auch Trump hat mit seiner Rhetorik gerade in der USA, gerade bei verkürzten Schlagzeilen, durchaus Wirkungstreffer zu setzen. Es sind aber zwei sehr unterschiedliche Rhetorikstile, die da aufeinandertreffen und die eben wirklich um relativ wenig Menschen, die das Zünglein an der Waage sind, konkurrieren. Man darf sehr gespannt sein, wie die Sache ausgeht. Dieser Podcast ist jetzt erstmal ausgegangen. Ich werde sicher nochmal die US-Wahl in irgendeiner Form auf YouTube oder im Podcast ansprechen. Werde mir die Wahl am 5. November auch ganz sicher live nachts um die Ohren schlagen. Und danke dir jetzt erstmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.